zum Thema Heizungsgesetz habe ich, also ich will nicht übertreiben, aber mindestens 20 parlamentarische Abende hinter mir. Dabei lernt man was. Das ist eines der attraktiveren Teile des Politikerjobs, dass man eigentlich so einen permanenten Masterstudiengang macht.
Diese Veranstaltungen finden zu diversen Themen statt und haben auch ganz unterschiedliche Ziele tatsächlich. Abendveranstaltungen sind in der Regel länger. Und die Idee dahinter ist, dass vor allen Dingen die Wissenschaftsorganisationen sagen, essen müssen Abgeordnete eh, dann können wir sie da am besten greifen.
Willkommen beim Podcast Wuppig, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Projekt vom RIFS, Research Institute for Sustainability, Helmholtz-Zentrum Potsdam, in Kooperation mit dem Centre Marc Bloch.
Das Pariser 1,5-Grad-Ziel ist wahrscheinlich nicht mehr einzuhalten. Gerade deshalb brauchen wir eine klare Klimapolitik, die alle Interessengruppen mit einbezieht. Wirtschaftsunternehmen, Umweltverbände genauso wie die Zivilgesellschaft. Und natürlich allen voran die Politik, der Gesetzgeber. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Die Dekarbonisierung der Industrie ist da wohl die größte Mammutaufgabe. Aber woher bekommen die PolitikerInnen ihr Wissen, um richtige Entscheidungen treffen zu können? Eine Form sind parlamentarische Abende oder Frühstücke. Wir wollen darüber sprechen mit Thomas Heilmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Mitglied des Bundestages für die CDU-CSU-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und Vorstand der CDU-nahen Klimaunion, eine Initiative, die den Slogan hat, 1,5 Grad aus der Mitte der Union und sich die Transformation zu einem klimaneutralen Industrieland vorgenommen hat. Und ich begrüße auf der Seite der Wissenschaft online dazugeschaltet Maike Lohkamp, die sich am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Factory Viscom Fellowships mit der Wirksamkeit von parlamentarischen Veranstaltungen beschäftigt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind ehemalige Leiterin der Kommunikation der Helmholtz Klimainitiative in Berlin und forschen auch noch an der Universität Hamburg zu Klimakommunikation und Journalismus. Und aus Transparenzgründen soll auch an dieser Stelle erwähnt sein, dass Sie auch Abgeordnete der Bezirksversammlung Altona für die Grünen sind. Herr Heilmann, Sie haben gerade in einem Interview deutlich gesagt, der Klimaschutz ist weltweit in der Defensive. Wie lässt sich das denn ändern? Durch welche Art der Kommunikation?
Ja, wenn es ganz einfach wäre, würden es ja alle machen. Ich glaube, dass es eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen. Erstens glaube ich, dass leider die Klimabewegung einen Fehler gemacht hat. Sie hat sich stark vereinnahmen lassen von systemfeindlichen Theorien, die sagen, eigentlich ist die Marktwirtschaft gar nicht in der Lage, das vernünftig darzustellen etc. In Deutschland kennen wir wahrscheinlich alle die letzte Generation. Ich glaube, es hat alles geschadet und nicht genutzt. Zweitens ist, glaube ich, die Transformation einer über 200 Jahren gewachsenen fossilen Infrastruktur denn doch viel schwieriger, als das so hieß. So ungefähr so eine Eiskugel pro Person und man wacht morgens auf und alles ist schön. Wir werden wahrscheinlich in mehr Etappen vorgehen müssen. Das heißt, wir haben es sowohl in der Umsetzung nicht richtig gemacht, wie in der Kommunikation nicht richtig gemacht. Das ist noch einfach zu analysieren. Wie es dann jetzt richtig besser geht, ist die ganz schwierige Frage.
Aber ich habe ja auch eingangs gesagt, es ist wichtig, an Wissen zu kommen, sich auszutauschen, auch an wissenschaftliche Fakten zu kommen und darüber zu diskutieren. Und parlamentarische Veranstaltungen können da sicherlich helfen. Frau Lohkamp, Sie haben einen Leitfaden zu parlamentarischen Veranstaltungen für Wissenschaftsorganisationen und KommunikatorInnen erstellt. Was sind denn so die Regeln und vielleicht auch die Definition von parlamentarischen Abenden und Frühstücken?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir da von einer Definition sprechen können. Bisher gibt es zu diesem Thema auch noch keinerlei Forschung. Allgemein kann man sagen, es sind Veranstaltungen, häufig eben Frühstücke oder Abendessen, die von Interessensverbänden, aber auch Nichtregierungsorganisationen oder eben Wissenschaftsorganisationen ausgerichtet werden. bei denen üblicherweise Abgeordnete verschiedener Fraktionen oder Gruppen eingeladen werden, manchmal auch ministerielle VertreterInnen. Diese Veranstaltungen finden zu diversen Themen statt und haben auch ganz unterschiedliche Ziele tatsächlich. Es kann um wissenschaftliche Politikberatung gehen, es kann aber auch um Interessensvertretung gehen. Es kann auch Networking sein. Diese Veranstaltungen finden in Berlin statt, die finden täglich statt, vor allem in Bundestagsnähe. Und es ist in der Regel so, dass es einen Vortrag gibt, mehrere kurze Vorträge oder eine Podiumsdiskussion und je nach Format dann nochmal Zeit für Gespräche. Abendveranstaltungen sind in der Regel länger. Und die Idee dahinter ist, dass vor allen Dingen die Wissenschaftsorganisationen sagen, essen müssen Abgeordnete eh, dann können wir sie da am besten greifen.
Welche parlamentarischen Veranstaltungen schätzen Sie denn, Herr Heimann? Eher die Frühstücke oder eher die Abendveranstaltung?
Gute Frage. Das ist mir eigentlich egal. Also es gibt halt ganz viele langweilige Veranstaltungen und auch ganz, ganz super interessante. Und die Kunst besteht darin, vorher zu ahnen, was die Interessanten und was die Uninteressanten sind. Im Übrigen würde ich sagen, mindestens die Hälfte sind inzwischen Online-Formate.
Ah, sehr interessant. Also dann gibt es dann kein Essen, dann müssen Sie dann für den Kaffee und das Croissant selber sorgen.
Muss ich mir tatsächlich den Kaffee und das Croissant selber kaufen, ja.
Aber Sie gehen vermutlich jetzt auch nicht wegen des Essens zum parlamentarischen Abend. Wie entscheiden Sie denn?
Ich bin schon übergewichtig, also man muss das
nicht sein. Das kann man jetzt nicht so beurteilen. Mit welchen Kriterien wählen Sie denn parlamentarische Veranstaltungen aus, an denen Sie teilnehmen?
Ich versuche zu prognostizieren, ob mich das Thema interessiert und ob es, ja, also ich nehme auch an parlamentarischen Abenden, wo ich informiert werde, wie die Lage in der Ukraine ist. Das ist natürlich alles sehr weiterbildend und auch hochspannend, aber ist eben nicht das Politikfeld, an dem ich arbeite. Deswegen ist das sehr stark beim Thema Energie und Klima und Staatsmodernisierung, die ich ja auch bearbeite. Und da gibt es eine Prognose, wie ist das Format, welche Referenten sind da. Glaube ich, dass die Referenten zusätzliches Wissen bringen. Und das kann auch sehr interessant sein, also jetzt mit der Stahlbranche zu reden und die zu sagen, warum ist das jetzt eine gute Idee oder nicht eine gute Idee, die energieintensiven Rohlinge schon nach Deutschland zu bringen und gar nicht in Deutschland zu machen, weil erneuerbare Energien in anderen Ländern günstiger sein werden, sind und auch bleiben werden. Also deswegen, das können auch durchaus Unternehmen mal sehr spannend sein. Es gibt eigentlich auch sehr lange langweilige Unternehmensabende.
Und muss man da als Parlamentarier irgendwie auch aufpassen, dass man nicht unter Lobbyverdacht sozusagen gerät, beziehungsweise sich da zu sehr beeinflussen lassen könnte?
Also alle wollen einen ja beeinflussen. Die Wissenschaftler wollen einen von ihren wissenschaftlichen Thesen überzeugen. Die Agrarbranche ist unfassbar stark dabei. Die NGOs versuchen einem zu verkaufen, dass ihre Studie doch einfach die Wahrheit hundertprozentig genau abbildet und eigentlich man doch nur diesen Ergebnissen folgen soll. Und die Unternehmen und deren Verbände versuchen sozusagen die Sichtweise der Unternehmen, die zum Teil ja auch richtig sind, aber zum Teil natürlich auch sehr interessensgeleitet, darstellen. Also können Sie jetzt gerade beim Kapazitätsmarkt, wenn Sie da ansehen, was die Kraftwerksbetreiber alles dafür tun, dass sie jetzt sagen, ja, die ersten 12 Gigawatt Gaskraftwerke kommen, also das ist schon enorm.
Was ist da so Ihre Analyse, Frau Lohkamp? Also inwieweit müssen oder sollten Parlamentarier da vielleicht auch Acht geben? Wie können Sie sich sozusagen vor dieser Interessensvereinnahmung vielleicht auch schützen?
Also wie es gerade gesagt wurde, wir alle haben irgendwie Interessen, die wir verfolgen. Auch die Wissenschaft möchte natürlich, dass irgendwie ihre Forschung zu Gehör kommt.
Okay. Da, aber ehrlich gesagt, das parlamentarische Wesen arbeitet damit, dass Rede und Gegenrede, dass wir Interessen artikulieren, auch im Parlament artikulieren und dann das auch öffentlich demonstrieren und sagen, es gibt diese Interessen und so weiter. Also wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wie viel sollen die Rentner kriegen und wie viel soll die arbeitende Bevölkerung da bezahlen? Denn die bezahlen ja die Renten. Und da gibt es ja auch gar kein Objektiv richtig oder falsch. Natürlich ist das Rentnerinteresse, dass die Renten möglichst hoch sind und die der arbeitenden Bevölkerung ist, dass sie möglichst wenig bezahlen. Das ist ja jetzt nicht so irre kompliziert. Und dafür sind Parlamente wirklich wie geschaffen, sozusagen Interessen abzuwägen und zu beurteilen. Das viel Schwierigere für Parlamente ist die Umsetzungsarbeit. Also wie geht denn jetzt eigentlich ein gutes Stromnetz? Das ist ja nicht eine Interessensfrage, sondern da gibt es ja auch Interessen, aber da wägen wir ja nicht Interessen ab, sondern wir müssen Entscheidungen treffen, wie viel Netzausbau braucht es eigentlich und wie soll der finanziert werden? Und da ändern wir viel zu oft unsere Meinung und deswegen sind die Ausführungen nicht stringent genug.
Und dann ist aber zum Beispiel bei einem parlamentarischen Abend, kann man auf jeden Fall Informationen bekommen und eine Perspektive vielleicht auch bekommen, die dann hilfreich ist, um Entscheidungen zu treffen.
Sie können auch Fragen stellen, was Sie nicht verstanden haben, weil Sie vielleicht nicht genau genug zugehört haben oder weil es vielleicht auch wirklich ein Widerspruch ist oder eine Lücke in der Überzeugung. Und dann ist ja sehr oft so, dass da auch alle Parteien eingeladen werden und dann man an diesen sozusagen die Wissenschaft und oder Unternehmensperspektive anhört und dann hat man da also Sozialdemokraten, Grüne und so weiter und dann diskutiert man über diesen Aspekt mit denen. Das ist ausgesprochen hilfreich.
Mhm. Aber ist es denn so, dass Sie sich, also mein Eindruck bei so Abenden ist immer, wenn man, was natürlich stimmt, alle Fraktionen einlädt, alle Gruppen, sich die Menschen gar nicht trauen, irgendwelche Fragen zu stellen, weil man möchte nicht dumm dastehen, weder vor den anderen Fraktionen noch vor Kolleginnen aus der eigenen Fraktion. Nehmen Sie das nicht so wahr?
Nee, also ich kann jetzt für mehrere Gattungen reden, für die Digitalpolitiker, für die Sozialpolitiker und die Klimapolitiker und das ist ja überall gleich vom Format. Und ehrlich gesagt, man kennt sich dann und so und man kennt auch ein bisschen die Meinung der anderen und also da findet eigentlich ein relativ offener Diskurs statt, oft in Chatham Rules, dass ich eben das, was Sie da sagen, nicht zitiere und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut.
Vielleicht können wir noch mal Richtung parlamentarische Veranstaltungen gehen. Welche Ziele verfolgen diese Veranstaltungen? Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, aber vielleicht können Sie da noch mal ein paar Beispiele nennen, Frau Lohkamp.
Vielleicht sollte ich überhaupt einmal sagen, was ich gemacht habe. Das wäre vielleicht tatsächlich ganz interessant. Und zwar habe ich auf der einen Seite mit Wissenschaftsorganisationen gesprochen, also solchen Organisationen wie der DFG, Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz, wie die solche Veranstaltungen eigentlich organisieren, was sie da machen, auch wie sie den Erfolg messen, wie sie den Impact messen. Und parallel dazu habe ich die Abgeordneten des Bundestags und aller Landesparlamente befragt nach ihren Erfahrungen, das allerdings schriftlich. Dabei haben sich vier Ziele herauskristallisiert, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir die wissenschaftliche Politikberatung, also den Wunsch der Organisation, ihr Wissen in die Politik einzubringen. Das zweite ist die Interessensvertretung, wo wir klar beim Lobbyismus sind, was in meinen Augen auch nichts Schlechtes ist. Also wir tun uns immer so schwer mit dem Wort Lobbyismus, aber viele Wissenschaftsorganisationen sind ja auch in Deutschland im Lobbyregister registriert. Also wenn es um die Weiterentwicklung der Wissenschaftspolitik geht oder des Wissenschaftssystems, es ist ja durchaus legitim, dass die Organisationen da ihre Interessen vertreten bei so einer Veranstaltung. Der dritte Punkt oder das dritte Ziel war, Transparenz zu schaffen über die eigenen Aktivitäten, auch um neue Gelder einzuwerben und zu zeigen, was mit bestehenden Finanzierungen passiert. Und das vierte war wirklich dieser Aspekt des Networkings, also ein Netz aufzubauen, um dann auch in die klassischen Beratungsformate reinzukommen. Also wir haben ja in Deutschland klassische Beratungsformate der Wissenschaft, also sowas wie dauerhaft eingerichtete Sachverständigengremien, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Wir haben Anhörungen in Ausschüssen und vielen Wissenschaftsorganisationen ist daran gelegen, ihre WissenschaftlerInnen in diesen Formaten eben zu platzieren. Und da können dieses Networking einen guten Einstieg bieten.
Also das heißt, dieses Networking, Herr Hallmann, das schätzen Sie auch an parlamentarischen Veranstaltungen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, insbesondere die Leute, die einem sehr überzeugend vorkommen, wenn man dann die Telefonnummer hat und die mal anrufen kann und sagen, sag mal, also gerade in dem Bereich Klima und Energie, das ist ja so irrsinnig komplex. Ja, wer weiß schon, wie viele Stromnetzebenen es gibt und wie die zusammenwirken und wie sich dann bestimmte Preiszonen auf was auswirken und wie Merit Order geht und so. Und da habe ich natürlich sehr geschätzt, dass ich dann vielleicht auch 2-3 Leute unterschiedlich anrufen kann und sagen, das habe ich nicht verstanden, wie seht ihr das? Und dabei lernt man was. Das ist eines der attraktiveren Teile des Politikerjobs, dass man eigentlich so einen permanenten Masterstudiengang macht.
Sehr gut. Und den Atmosphärenforscher als Handykontakt eingespeichert hat und direkt anrufen kann.
Genau.
Das ist super. Sehr gut. Was für einen Sinn haben parlamentarische Veranstaltungen für Sie? Und verstehen Sie aber auch die Interessen dann der...
Ja, also das ist ein Geben und Nehmen. Wir lernen neue Menschen kennen, die sich damit auskennen. Wir lernen deren Perspektive und Argumente kennen. Man kann seine eigenen Argumente schärfen, auch widerrufen. Das ist, wissen Sie, wie in der Uni vorstellen. Ich kann natürlich auch aus dem Lehrbuch lernen, aber es ist, glaube ich, hat sich ja bewährt, dass Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit oder notfalls eben auch per Video sich als besseres Lernen hervorgerufen haben als das sture Lesen von irgendetwas Vorgegebenem. Und das ist es ja im Prinzip. Und man muss halt wissen, dass das eben vielfach interessengeleitet ist. Und deswegen muss man möglichst viele Stimmen hören. Mhm.
Was würden Sie sich denn vielleicht gerade auch von Wissenschaftsorganisationen noch wünschen, in Bezug vielleicht auch auf parlamentarische Veranstaltungen?
Ich glaube, Wissenschaftsorganisationen können von Unternehmen lernen, dass sie besser verstehen, was Politiker eigentlich interessiert. Also ich habe ganz oft so diese So-What-Frage. Also ich kriege dann also lange Vorträge, ist alles ganz interessant und so. Und sage ich, ja, und was soll ich jetzt mit dieser Info? Warum willst du mir das beibringen? Ja, und dann gucken die einen ganz enttäuscht an und sagen, es ist doch total spannend, dass wir jetzt dieses experimentelle Forschung und jetzt diesen Zusammenhang der Erderwärmung kennen. Und sage ich, ja, also dass es eine Erderwärmung gibt, weiß ich, und dass die CO2 verursacht, weiß ich auch. Und ob jetzt irgendein Detail besser ist, da stehe ich immer davor und denke, ja, also die Lobbyorganisationen der deutschen Wirtschaft haben sich darauf spezialisiert, zu verstehen, wie Politiker funktionieren und denen das in gut, für die gut verdaulicher Form zu präsentieren. Das ist bei Unternehmen selbst oft nicht der Fall. Stehen wir oft davor und sagen, warum wolltest du jetzt eigentlich mit mir reden? Also die wollen einfach nur darstellen, was sie tun, ist ja auch schön, aber ich habe keine Informationen, die mich bei der Frage, wie muss jetzt die Politik zukünftig weiterarbeiten, bei den ja sehr schwierigen Problemen weiterhilft. Und das bei Wissenschaft interessanterweise oft auch so. Also gibt es rühmliche Ausnahmen, der Professor Edenhofer, der ja auch deswegen großen Einfluss hat, weil er genau verstanden hat, wie Politik funktioniert. Aber das ist oft erstaunlich.
Darf ich ganz kurz einhaken? Heißt das auch, dass es sozusagen Informationen sein sollten, die dann in Slogans, in kurzer, nicht nur verdauliche, sondern gut kommunizierbare?
Ja, es geht nicht um die Darreichungsform, sondern es geht darum, dass ich mir vorher überlege, was will mein Adressat eigentlich wissen und warum? Also ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Corona-Zeit. Also da haben wir ja alle permanent Nachhilfe über Pandemieforschung bekommen. Ich habe vorher mich nie mit Pandemien beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt mussten wir ja alle plötzlich entscheiden. Und ich habe dann festgestellt, dass das Produktivste ist, dass man zwei unterschiedlich denkende Forscher in ein Streitgespräch mache, dass ich dann oft selber für meine Fraktion moderiert habe, weil uns ja interessiert, wo sind denn die Unterschiede in der Beurteilung und warum sind sie da und was sind eigentlich die Argumente? Und wenn Sie jetzt die, also sich vielleicht erinnern, dass es da so eine sehr breite Welle in der deutschen Wissenschaft gab, die sogenannte Zero-Covid-Strategie, die sozusagen sagte, wir unterbrechen einfach die Ketten. Und das ist auch in der Theorie sehr überzeugend und in der Theorie auch ganz sicher die beste Methode. Aber ich habe die immer wieder gesagt, auf die Praktikabilität hin, sag, wenn, also Menschen sind halt so, wie Menschen sind. Und wir haben ja im Nachhinein festgestellt, dass selbst China mit seinen sehr rabiaten Methoden das nicht hingekriegt hat. Und da habe ich dann davor gestanden und habe gesagt, der Perspektivwechsel auf eine andere Disziplin fällt dem einen oder anderen Wissenschaftler oder auch Wissenschaftlerin durchaus schwer. Das finde ich ganz interessant.
Ich würde da auch mal einhaken. Ich glaube, unsere anekdotische Evidenz, die wir da haben, die bestätigt sich total. Also Nature ist gerade auch eine Studie rausgekommen, wo Menschen befragt wurden, die an diesem Science Policy Interface arbeiten. Das war eine globale Umfrage. Ich glaube, es waren 400 Teilnehmende. Und da sagen 80% der Menschen, naja, die Politik, die versteht Wissenschaft überhaupt nicht. Das klappt nicht gleichzeitig, sagen genauso viele Menschen, aber auch, ja gut, wir forschen und verstehen aber auch eigentlich gar nicht, wie die Politik funktioniert. Also das scheint so ein weltweites Problem irgendwie zu sein. Wie sprechen wir eigentlich miteinander? Und aus Sicht der Wissenschaftsorganisationen erlebe ich das immer wieder, dass wir einerseits die Wissenschaftlerinnen haben, die sagen, ich habe was ganz Tolles gefunden. Da muss die Welt, das muss sie doch erfahren. Und es ist sehr schwer, denen klarzumachen, vielleicht reicht es, wenn das bei euch in der Community erstmal bleibt. Gleichzeitig haben wir dann aber auch die Menschen in der Organisation, der Wissenschaftsorganisation, also DirektorInnen, Vorstände, die sagen, ihr müsst in Richtung Politik kommunizieren. Keine Ahnung was, aber es muss stattfinden. Es muss jetzt alles in Richtung Politik gehen. Also ganz oft hat man auch einfach diesen Auftrag, mach doch mal, wir wollen eine parlamentarische Veranstaltung, das wollen wir in unserem Bericht stehen haben und jetzt denkt euch mal ein Thema aus. Also ich glaube, da muss man noch viel enger miteinander arbeiten und wirklich auch, ja, mal Nachhilfe nehmen vielleicht in der Wirtschaft, wie man sowas für beide Seiten irgendwie attraktiv und auch effizient gestalten kann.
Vielleicht nochmal den Aspekt von Herrn Heilmann aufgreifend, also sich in den Politiker, die Politikerin reinversetzen können und eben dann wiederum der Politiker in den Wissenschaftler, in die Wissenschaftlerin. Inwieweit könnte man parlamentarische Veranstaltungen diesbezüglich ein bisschen modifizieren oder verbessern? Was ist da so Ihre Erfahrung bei den Befragungen gewesen?
Naja, die Wissenschaftsorganisationen sind ja relativ überzeugt davon, dass das, was sie machen, gut ist. Wenn man sich den Abgleich anguckt mit dem, okay, was sagen WissenschaftlerInnen, was ist mir wichtig, was sagen die Wissenschaftsorganisationen, da gibt es gewisse Unterschiede, da geht es am Ende aber wirklich um Kleinigkeiten. Also Sie haben ja gerade auch gesagt, ach, Essen ist gar nicht so wichtig. Das haben die meisten PolitikerInnen angegeben in der Befragung. Tatsächlich haben aber alle Menschen aus Wissenschaftsorganisationen gesagt, von denen auch viele früher im Bundestag gearbeitet haben. Ja, natürlich, soziale Erwünschtheit. Niemand sagt, Essen und Getränke sind mir wichtig. Aber wir müssen doch mit der Industrie mithalten können. Wir sind früher auch nur auf die Veranstaltungen gegangen, wo wir wussten, wir kriegen irgendwas, was auch gut ist. Also da gibt es durchaus Differenzen, woran man arbeiten könnte. Da fehlen aber, wie gesagt, irgendwie belastbare Daten. Und was sich noch so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist eben bei diesen Formaten, dass eigentlich überraschenderweise die meisten PolitikerInnen kein Interesse an Podiumsdiskussionen haben. Sie wollen eher Vorträge, sie wollen eher kurze Vorträge, sie wollen das Ganze knackig und auf den Punkt.
Welche Erfahrungen haben Sie mit parlamentarischen Veranstaltungen, wo dann eben es nicht so knackig auf den Punkt einen Vortrag gibt und direkte Fragemöglichkeiten da sind, sondern eben eine Podiumsdiskussion stattfindet?
Also die Podiumsdiskussion als Wissensvermittlung ist langweilig, weil die Leute sich in der Regel nicht wirklich streiten. Ich finde Podiumsdiskussionen, bei denen sich die Leute streiten und man sozusagen an dem Wechselspiel der Argumente, in seltenen Fällen ist ja alles total eindeutig. Und das Zweite, wenn ich als Politiker ein Feedback geben kann, was mich bei Wissenschaftlern oft stört, ist, die versuchen uns davon zu überzeugen, dass etwas richtig ist und dann sollen wir das der Bevölkerung beibringen. Und eigentlich ist meine Auffassung, die müssen das der Bevölkerung beibringen, weil wir wählen uns nicht das Volk, sondern das Volk wählt uns. Und das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Aber ihr als Politik müsst doch dafür sorgen, dass die Einstellung zu Klimaschutz jetzt besser wird. Dann haben wir gesagt, wieso eigentlich wir? Wir sind nicht die Erziehungsbeauftragten unserer Wählerinnen und Wähler, sondern wir werden von denen mandatiert, nach deren Vorstellungen. Natürlich beeinflussen wir irgendwie auch ein bisschen das Denken der Wählerinnen und Wähler, aber es ist nicht mein Auftrag, die Wählerschaft als Ganzes oder auch in meinem Fall jetzt die Unionswähler und Wählerinnen irgendwie von irgendwas zu überzeugen, das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, gute Politik zu machen, nach Möglichkeit und wirklich informierte Politik zu machen. Die Frage, warum, also wir haben einen zunehmenden Teil, auch in Deutschland, aber leider weltweit, die sagen, die Erderwärmung ist nicht menschengemacht. Also Donald Trump sagt das, die AfD sagt das. Und wo ist eigentlich die jetzt populärwissenschaftliche Kampagne, dass das Quatsch ist? Also ich weiß das. Ich habe es heute das letzte Mal im Deutschen Bundestag gesagt, kann sich jeder auf YouTube angucken, auf die Frage der AfD hin, kam mir sehr zu Pass. Aber die systematische Kampagne, dass das menschengemacht ist, findet aus meiner Sicht von der Wissenschaft zu wenig statt.
Aber ich finde, das ist eine total spannende Frage. Ist es Aufgabe der Wissenschaft, den Leuten, die Leute da mitzunehmen und zu sagen, ihr müsst euer Verhalten jetzt ändern, weil ich glaube auch nicht, dass das Aufgabe der Wissenschaft ist.
Die Wissenschaftler sind auch keine Pädagogen, die sozusagen.
Und auch nicht die Erziehungsberechtigten.
Auch nicht die Erziehungsberechtigten, aber die Aufklärung in der Sache und dass die deutsche Bevölkerung, da hat das nämlich ganz gut funktioniert, und dann finde ich, hat das RKI auch eine insgesamt gute Rolle gespielt, aber nicht nur das RKI. Dass die deutsche Bevölkerung auch zur Vorsicht neigte, hat etwas mit der guten Aufklärungsarbeit während Corona zu tun. Da waren natürlich die Medien als Transporteur auch sehr offen für das Thema, weil es ja irgendwie jeden beschäftigt hat und deswegen auch jeder Antworten haben wollte. Aber ich finde, ich habe sehr gute Antworten gesehen und so. Deswegen die Frage, wie muss Wissenschaft kommunizieren und wie wird sie rezipiert, auch in der Bevölkerung rezipiert, ist eine interessante Fragestellung. Also die wissenschaftliche Lage ist ja in vielen Fragen nicht eindeutig. In der Frage, ist der Klimawandel menschengemacht und wird die Erde erwärmt und hat das fatale Folgen, gibt es ja einen unfassbaren Konsens in der Wissenschaft. Aber Die Wissenschaft muss sich auch fragen, warum glaubt die Bevölkerung das eigentlich nur zu einem geringen Teil?
Zum geringen Teil, das stimmt aber nicht.
Also sagen wir zu einem geringen, mir geht es gar nicht um Zahlen jetzt, ja, aber es gibt einen, das ist ja so konzentrisch, also es gibt Leute, die leugnen ja schon die Erderwärmung, dann leugnen sie die menschengemachte Erderwärmung und dann leugnen sehr viele Leute, wenn sie mal ehrlich fragen, die Dringlichkeit. Also das ist so, man sollte ja auch zu Hause aufräumen, ja, und man muss sich auch die Hände waschen, nachdem man auf der Toilette war, und das mache ich auch vielleicht, aber wenn es mir zu unbequem ist, mache ich es eben vielleicht doch nicht und so. Aber dass das eine existenzielle Frage ist, das Denken, also bin skeptisch, dass das 50% der Leute in Deutschland denken.
Aber dazu gibt es nicht belastbare Umfragen. Insofern
ja, ist das dann... Ob es jetzt 40, 50 oder 60, spielt ja gar keine Rolle. Sozusagen die Überzeugung muss wachsen. Mhm. Und die ist zu niedrig.
Es gibt Einzelfälle von Leuten, die das alles bestreiten, keine Frage. Allerdings haben wir in Deutschland schon eine relativ hohe Zahl an Menschen, die an den menschengemachten Klimawandel glauben, oder ich weiß nicht mal, ob Glauben das richtige Wort ist.
Davon wissen, dass es menschengemacht ist, genau.
Genau, aber es stimmt, dass wir zunehmend mehr Menschen haben, die sagen, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Hat es nicht vielleicht auch positive Seiten? Können wir nicht auch vielleicht davon profitieren? Das stimmt, aber trotzdem glaube ich nicht, dass es die 50% oder 60% sind, die Sie da gerade nennen. Also da wäre ich vorsichtig.
Das ist ja graduell. Es ist ja auch wissenschaftlich klar, dass Übergewicht schadet, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Und wenn ich jetzt selber abnehme, dann habe ich einen unmittelbar auch spürbaren positiven Effekt auf meine Gesundheit und ist auch meine Lebenserwartung. Dennoch tun das viele Leute nicht. Und das ist beim Klimawandel ja alles noch viel extremer, weil die positive Handlung ist ja viel indirekter vorteilhaft. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht viel stärker darüber kommunizieren, warum das überhaupt gut ist und warum diese Appelle nicht nutzen. Und da stelle ich mir auch mehr interdisziplinäre Forschung, statt sagen, was bewegt Menschen eigentlich? Und ich empfinde, so sind wir ja drauf gekommen, dass das immer bei uns in der Politik abgeladen werden. Und zwar, ich bin ja nicht unwillig, das zu tun, aber ich bin unvermögend, das zu tun. Und zwar nicht nur persönlich, sondern wir als Kohorte. Das werden wir nicht schaffen. Und zwar in Deutschland nicht und international nicht.
Aber in der Tat höre ich jetzt raus, also es gibt Extremwetterereignisse, Flutkatastrophen, nehmen wir das Ahrtal. Das sind ja sozusagen direkte Auswirkungen auch vom Klimawandel. Da würden Sie sich wünschen, dass WissenschaftlerInnen deutlicher kommunizieren und sagen, wenn wir nicht was gegen den menschengemachten Klimawandel tun, also CO2 einsparen, dann passiert das noch schlimmer. Und das wurde doch aber kommuniziert. Deswegen verstehe ich nicht ganz genau, was Ihre Idee ist, sozusagen, um deutlicher und vielleicht
klarer. Ich glaube ja nicht, dass das nicht gemacht wird, aber es wird im Ergebnis zu wenig gemacht. Also jedenfalls, ich bin total ergebnisorientiert und sage, die Zustimmungsrate und die ernsthafte Verinnerlichung ist zu niedrig. Und wir können das jetzt auch nicht alleine bei der Wissenschaft abladen. Das wird ja auch nicht funktionieren. Aber jedenfalls muss sich ja jeder fragen, ob er eigentlich genug tut.
Genau. Und die Verdrängung ist groß.
Total gut, den Sie gerade genannt haben, dieses Jahr. Uns ist das Problem bewusst, trotzdem handeln wir nicht. Und dazu gibt es in der Wissenschaft ja auch ganz viel zu diesem kollektiven Handlungsproblem. Also warum soll ich handeln, wenn die anderen vielleicht nicht handeln? Es gibt ja auch dieses Freerider-Problem in den Sozialwissenschaften, dieses, naja, wenn alle anderen was machen, dann kann ich mich damit durchmogeln, ohne selber was zu machen. Gleichzeitig sind irgendwie die Belohnungen für mein positives Verhalten so weit in der Zukunft, dass ich sie gar nicht mehr wahrnehme. Also wir haben schon viele Erklärungen auch dafür, warum Menschen sich so schwer tun zu handeln, obwohl sie eigentlich wissen, dass es richtig wäre. Und jetzt geht's, genau wie Sie eigentlich sagen, darum, Wege zu finden, wie kriegen wir die Menschen trotzdem ins Handeln. Und das kann die Wissenschaft tun. Die Wissenschaft kann daran arbeiten, wie können wir das lösen. Aber ich glaube eben nicht, dass es am Ende Politik oder Wissenschaft sind, die das machen. Also ich glaube, viel ist auch, was wird in den Medien kommuniziert. Wie kommunizieren die Medien zum Beispiel?
Alles die Wahrheit. Ich bin immer nur, man muss über sich selber anfangen. Also ich habe ja den Vorsitz in der Klimaunion übernommen, weil ich das Gefühl habe, dass in meinem Spektrum, was nun die Union ist, das Wissen und die Gegenwärtigkeit des Problems noch steigen kann. Also nur ganz wenig, weil wir sind natürlich schon fast am Optimum in der CDU, aber also es könnte eben noch besser werden und deswegen tue ich was so.
Kommt man mit Ironie da weiter oder?
Ich habe jetzt ja nur ironisch sozusagen das Bewusstsein der CDU, der Union zum Thema Klimawandel in der Breite der Partei skizziert. Aber ich finde, also ich bin jetzt nicht derjenige, ich bin kein Medienmann, deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der den Medien sagt, macht ihr mal mehr. Aber wenn ich jetzt mit Ihnen als Vertreterin der Wissenschaft spreche, dann sind Sie natürlich die Repräsentantin. Ich weiß ja gar nicht, was Sie den ganzen Tag tun, deswegen kann ich Ihnen gar nichts vorwerfen. Aber die Wissenschaft könnte da aus meiner Sicht mehr leisten. Wir können sicher auch mehr leisten, aber wir werden nicht besser werden, indem wir sagen, es muss mehr gemacht werden. Und ich habe eine super Idee, die jeweils anderen machen mehr.
Wir haben den Punkt, glaube ich, total verstanden. Und ich fand den Einwand sozusagen oder das Beispiel mit der Corona-Pandemie sehr gut und mit der Kommunikation vom RKI. Ich denke nur, dass bei der Klimakrise die Sache irgendwie noch viel komplexer ist und viel mehr Lebensbereiche, eigentlich alle Lebensbereiche natürlich umfasst. Sie verlangen ganz schön viel von der Wissenschaft, dass sie sozusagen in kurzen Formen irgendwie das schafft zu kommunizieren, die Dringlichkeit. Vielleicht haben Sie aber trotzdem, weil Sie anscheinend ja auch näher dran sind dann an dem Bürger, an der Bürgerin und an den Bedürfnissen. Was wäre da Ihre Idee?
Also erstens, ich verlange gar nichts, sondern die Situation verlangt das. Also wir sind ja eindeutig eher auf einem 3-Grad-Kurs als auf einem 1,5-Grad-Kurs. Und wenn wir gemeinsam der Überzeugung sind, die Kosten der Anpassung daran sind so hoch, und zwar jetzt nicht nur finanziell atemberaubend groß, sondern auch an Menschenleben, die das kosten wird, atemberaubend hoch, ja, dann gibt es offensichtlich weltweit nicht genug Bereitschaft zur Veränderung. Und die werden wir auch nicht diktatorisch durchsetzen. Das wird nicht klappen, das wird die Bevölkerung nicht mitmachen. Also wenn wir sie überzeugen müssen und es sind zu wenig Leute überzeugt. Also in der Analyse ist das ja vergleichsweise einfach. Jetzt kommt die spannende Frage, wie machen wir das denn eigentlich anders? Also wie mache ich es anders und wie machen Sie beide es anders, die wir hier im Podcast sind, und wie machen es alle anderen anders?
Also meine Form ist die Kommunikation, erstmal darüber reden, erstmal zuhören, was die Bedürfnisse sind. Genau, was sind Ihre Ideen, Frau Lohkamp?
Wir haben ja kein Wissensdefizit, da sind wir uns ja absolut einig. Wir wissen ganz, ganz viel, wir müssen irgendwie in die Umsetzung kommen. Das liegt einerseits natürlich an der Politik, irgendwelche Wärmeenergiegesetze, was auch immer, zu verabschieden, damit Deutschland CO2 einspart. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass jeder Einzelne seine Einstellung oder sein Verhalten auf irgendeine Art und Weise anpasst, wobei das, finde ich, auch etwas ist, was die Politik natürlich auch unterstützen kann. Also sowas wie ein dauerhaftes Deutschland-Ticket zum Beispiel motiviert vielleicht Menschen dazu, wirklich auf ihr Auto zu verzichten und öfter die Bahn zu nehmen als Beispiel. Also ich glaube, die Politik kann Grundlagen schaffen, damit die Einzelnen ihr Verhalten auch ändern können.
Genau, das haben Sie ja auch gemacht.
Haben Sie also, aber nett wieder zur Politik zurückgespielt.
Genau, wieder, genau, würde ich auch.
Sie haben wie am Tennis, der Ball kommt immer dazu.
Genau,
zurück,
und Sie haben, und Sie hat mal ganz nonchalant das Gebäudeenergiegesetz erwähnt, das Heizungsgesetz. Da haben Sie ja im Grunde genommen auch gezeigt, wir wollen es besser machen. Ne?
Das Heizungsgesetz ist ein Lehrbuchbeispiel, wie es eigentlich nicht laufen soll. Und zwar inhaltlich nicht, formal nicht, in der Kommunikation nicht und ehrlich gesagt auch nicht in der Behandlung des Deutschen Bundestages. Hat das Verfassungsgericht ja sogar festgestellt, es ist verfassungswidrig, wie es behandelt worden ist. Und die Ergebnisse sind ja niederschmetternd. Also wir haben jetzt mehr Ölheizungen und weniger Wärmepumpen. Das war ja genau das Gegenteil von dem, was gewollt war. Also jetzt haben wir die Ampel hat unfassbare politische Ressourcen eingesetzt, mit dem Ergebnis, dass es schlechter ist als vorher. Das kann ja nur eine Pleite sein. Und ich erlebe die Bereitschaft festzustellen, das war jetzt irgendwie rundherum ein Misserfolg, der ist schon gering ausgeprägt.
Und gab es davor auch einen parlamentarischen Abend?
Nein. Aber nicht zu dieser konkreten Debatte, aber zum Thema Heizungsgesetz habe ich, also ich will nicht übertreiben, aber mindestens 20 parlamentarische Abende hinter mir.
Gut. Frau Lohkamp, wollen Sie noch irgendwas loswerden?
Was ich noch wichtig vielleicht finde oder gut finde, was vielleicht auch alles so ein bisschen vereint, ist natürlich auch Kommunalpolitik. Also jeder Mensch, der sich irgendwie engagieren möchte. Wir haben ja darüber gesprochen, bei wem liegt die Verantwortung? Was können wir eigentlich machen? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie machen einen Podcast, deswegen Sie wollen über das Thema sprechen. Und ich würde immer allen Menschen empfehlen, die Bock haben, was zu ändern, sich kommunalpolitisch irgendwo zu engagieren, sei es in der Partei, sei es als zubenannte Bürgerin, als zubenannter Bürger. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sich auch zu Hause für Klimaschutz und auch Klimaanpassung stark machen kann.
In seinem Umfeld.
Dem kann ich vorbehaltlos zustimmen.
Sehr gut. Das ist schön, dass wir so vereint schließen können. Ich danke sehr Thomas Heimann, Mitglied des Bundestages für die CDU-CSU-Fraktion und Maike Lokam, Factory Viscom Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, kurz RIFS. Vielen Dank für das Gespräch, was man eigentlich noch stundenlang fortsetzen könnte. Also leider haben wir nicht so viel Zeit wie beim Zeit-Podcast, aber genau, vielen Dank.
Ich danke auch.
Danke.
Wenn Sie jetzt denken, ach schade, hätte ich gern noch länger weiter zuhören können, dann empfehle ich die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch. Die ergänzen dieses Gespräch wirklich sehr gut. Da der Podcast selbst ein Forschungsprojekt ist, freuen wir uns, wenn Sie den Fragebogen ausfüllen, den Sie in den Shownotes finden. Bedanken wollen wir uns beim Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, an Sébastien Vanier für die Planung und Regie des Podcasts und vielen Dank an Christina Camille vom RIFS. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder zuhören.